Nun, tatsächlich sind meine Frau und ich auch ziemlich froh, dass wir, egal wo in der Republik sind, weil gerade aktuell bei uns zu Hause in Bühl, Baden, müsst ihr euch nicht merken, das ist ganz im Südwesten, an der Grenze zu Frankreich, am Schwarzwald. Vielleicht war schon jemand mal im Schwarzwald im Urlaub. Ja, ein paar wenige Hände gehen hoch. Sehr schön, sehr schön. Wiederkommen. Ist toll da. Naja, auf jeden Fall haben wir unser Volksfest und dummerweise wohnen wir sehr zentral für diese Gelegenheit, weil direkt vor unserem Schlafzimmerfenster ist das größte Fahrgeschäft aufgebaut. Ihr wisst schon, ne, das immer leuchtet und dann dreht sich was und die Leute schreien und der Moderator sagt, wollt ihr noch mehr? Und ich sage, nein, wir wollen nicht mehr, wir wollen, dass Ruhe ist. Aber du kannst nicht schlafen. Deswegen, Halleluja, wir sind hier bei euch und können schlafen, das ist echt was wert. Montag kommen wir zurück, dann ist es meist erledigt. Aber es ist auch immer eine super Gelegenheit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Weil die Gemeinde so direkt an dem zentralen Platz ist, öffnen wir unsere Türen, wir stellen unsere Toiletten zur Verfügung. Ja, das ist ein Segen für die Stadt bei so Gelegenheiten. Tun Spielgelegenheiten vor die Tür stellen, schenken Kaffee aus und versuchen mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und eben nicht nur über Vergnügen zu reden, sondern auch über das, was uns antreibt, was unser Herz erfüllt, über Jesus Christus. Und wir wollen diese Gelegenheiten nutzen, die Gott uns gibt, um das, was für uns zur guten Nachricht geworden ist, weiterzugeben. Und ich habe euch einen kleinen Text mitgebracht, heute Morgen, wo es genau darum geht. Ein Text, den Paulus an die Philipper geschrieben hat. Den Philipperbrief könnt ihr schon langsam in die Richtung gehen, wenn ihr es aufschlagen wollt. Der Philipperbrief ist ein ganz besonderer Brief aus zwei Gründen. Erstens, Paulus schreibt ihn und mehrere andere, den Epheser, den Kolosser und den Philemonbrief, aus dem Gefängnis. Er ist ins Gefängnis gekommen wegen dem Evangelium, weil er verkündigt hat, weil er irgendjemand auf den Fuß getreten ist und so Widerstand erzeugt hat, sodass er im Gefängnis gelandet ist. Und man ist sich nicht ganz sicher, wahrscheinlich war er in Rom, es könnte auch woanders gewesen sein, sollen sich die Theologen drüber streiten, ist nicht so entscheidend. Nur eins ist klar, im Gefängnis zu sein ist grundsätzlich keine lustige Sache, aber in der damaligen Zeit mit Sicherheit noch viel schwieriger. Und deswegen ist es so erstaunlich, dass er den Philippern unter anderem darüber schreibt, dass sie sich freuen sollen. Ihr kennt diese Stelle. Freut euch und abermals sage ich euch, freut euch. Und du fragst dich, wie kannst du sowas sagen, Paulus? Du bist nicht gerade am Platz der Freude. Wenn du gerade übers Volksfest läufst, ne, und so gemütlich schunkelnde Musik hörst, dann mag das ja sein, aber da? Und so wird deutlich, dass er sagt, ich brauche nicht die perfekte Umgebung, um Freude in meinem Herzen zu spüren. Ich brauche Christus in meinem Herzen, damit ich Freude empfangen kann. Und das möchte ich euch weitergeben. Wir haben alles, was wir brauchen, in unserem Herzen. Und dieser Brief ist aus einem zweiten Grund besonders, weil die Philipper ihm besonders am Herzen lagen, weil es die Gemeinde war, die er nicht nur gegründet hat, sondern die einzige war, die ihn auch unterstützt hat. Das waren seine Freunde. Er war ganz nah an ihn dran. Die Geschichte, wie die Gemeinde in Philippi entstanden ist, ist sowieso hochinteressant. Lest sie gerne mal nach in Apostelgeschichte 16, ein spannendes Kapitel, wie Paulus zunächst eine Missionsreise plante, und da heißt es so lapidar im Kapitel vorher, der Heilige Geist hinderte sie. Ich ärgere mich, dass Lukas nicht genau geschrieben hat, wie das war. Wie hat der Heilige Geist sie gehindert? Hat er ihnen ein Bein gestellt oder ein Stoppschild hochgehalten oder wie war das? Ne? Wüsste ich gern. Weil ich manchmal das Gefühl habe, ich übersehe die Stoppschilder des Heiligen Geistes. Wie kann man das rausfinden? Aber für ihn kein Problem, dann sagt er, ich habe einen Plan B. Super, ne? Paulus war immer gut vorbereitet. Aber auch da sagt er, ich gestern nicht. Das machen wir nicht. Und dann fängt das Thema an, sich echt zu fragen, was soll's? Und dann hat er ein Nachtgesicht und sieht einen Mazedonier in der Nacht und sagt, komm zu uns herüber. Und Gott führt ihn einen Weg, den er nicht auf dem Schirm hatte, den er nicht im Plan hatte. Er kreuzt übers Wasser und landet in Europa. Und Philippi ist die erste Gemeinde, die in Europa entstanden ist. Und was das noch faszinierender ist, der erste Christ in Europa ist A, eine Frau, B, eine Migrantin. Sie kam gebürtig aus der Türkei. C, war sie eine Geschäftsfrau, sehr untypisch damals. Und D, war sie eine ziemlich taffe und dominante Frau. Das musst du mal hinkriegen, zu Paulus sagen, wenn du glaubst, dass ich Christ bin, dann kommst du in mein Haus und gründest eine Gemeinde. Und Paulus sagt, okay, alles klar, machen wir. Lydia heißt sie. Faszinierende Geschichte. Deswegen war ihm die Gemeinde so am Herz. Und deswegen schreibt er ihnen und will sie ermutigen. Müssen wir das Mikrofon wechseln? Ach, schade. Sagt es doch gleich. Nun, Paulus schreibt Ihnen also ein paar Sätze aus dem Gefängnis heraus und die wollen wir mal lesen. Wir finden das im Philipper Kapitel 1, Verse 12 bis 18. Philipper und nicht Epheser, bitte. Danke. Ich will euch aber wissen lassen, liebe Brüder, dass meine Lage hier eher zur Förderung der Heilsverkündigung sich entwickelt hat. Es ist nämlich bei der ganzen kaiserlichen Leibwache und auch sonst überall offenkundig geworden, dass ich um Christus willen meine Fesseln trage. Und so haben denn die meisten Brüder durch meine Gefangenschaft neue Zuversicht im Herrn gewonnen und wagen deshalb mit wachsender Furchtlosigkeit das Wort Gottes zu verkündigen. Einige freilich predigen Christus auch aus Neid und Streitsucht, manche aber doch auch in guter Absicht. Die einen aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass ich nur zur Verteidigung der Heilsbotschaft bestellt bin. Die anderen, die es aus Rechthaberei tun, verkündigen Christus nicht in lauterer Absicht, sondern in der Meinung, dass sie mir dadurch in meiner Gefangenschaft auch noch Kummer verursachen. Doch was tut's? Wird doch in jedem Fall mit oder ohne Hintergedanken Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Er spricht über die Heilsverkündigung oder wir sagen Evangelisation, das Evangelium zu verkündigen. Evangelium auf gut Deutsch, die gute Nachricht von Jesus Christus. Darüber spricht er, dass diese Botschaft verkündet werden muss. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist, man kann es auch sagen, das Christentum ist keine neue Religion. Denn Jesus ist nicht gekommen, etwas Neues zu erfinden, sondern den Willen und das Herz des Vaters zu offenbaren, das schon immer dasselbe war, die Menschen zu ihm zurückzuführen. Der große Hindernisgrund der Sünde hat Jesus Christus weggetan. Und so fordert er uns auf, nicht etwas Neues zu glauben, ein neues Glaubenssystem aufzunehmen, sondern ihm nachzufolgen. Tut das, was ich tue. Lernt von mir. Werdet wie ich. Und tragt das in die Welt hinaus. Das ist der große Missionsbefehl. Und da steht nicht, ich befehle euch, ihr leitenden Pastoren und alle angestellten Mitarbeiter der Gemeinden, Folgendes zu tun. Sondern er sagt es an alle Jünger. Alle, die beschlossen haben, ihm nachzufolgen, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium, machet zu Jüngern, indem ihr sie tauft und lehrt alles zu halten, was ich euch geboten habe. Gebt das weiter, was ihr gelernt habt, gebt an sie weiter. Das mit dem Taufen ist relativ einfach. Übrigens, ihr habt ja gerade erst eine Taufe gehabt. Ich habe mich gefreut. Vor einer Woche war das Samstag, ne? Drei Menschen habe ich im Kopf. Super. Ha, ich liebe Taufen, ne? Ziemlich feucht die Sache, aber begeisternd. Kann er mitreißen. Da hat sich jemand entschieden, ja, für was eigentlich? Sich entschieden, auch in die Gemeinde zu kommen, so einen Sessel warm zu setzen? Oder entschieden, ich will Christus folgen? Ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber ich frage die Leute immer, warum lasst ihr euch taufen, ne? Und fast alle sagen in dem Moment, ich möchte mit Christus leben. Ich möchte ihm nachfolgen. Das ist, wofür wir uns entscheiden. Egal unter welchen Umständen, egal wo wir sind, wir folgen Christus nach. Also wenn wir so richtig Charismatiker sind, würden wir jetzt Amen sagen oder Halleluja. Müsst ihr nicht, aber schaden tut es auch nicht. Und das ist, was Paulus uns hier berichtet. Er sagt, wir, die wir ihm nachfolgen, übrigens, ihr werdet nachher ein kleines Video sehen, freut euch schon mal,
über die Taufe. Und wenn wir das verstanden haben, dass das das Evangelium ist, dann verstehen wir, dass wir diejenigen sind, die es raustragen. Damals waren alle Christen in dem Verständnis, dass sie auch Missionare sind, dass sie auf einer Sendung sind, dass sie etwas bekommen haben, was sie weitergeben sollen und es nicht weniger wird durchs Weggeben. Das ist das Tolle daran. Und sie waren nicht viele. Wir denken ja oft auch, wir sind wenige, oder? Damals schätzt man so die Christenheit auf 0,004% der Weltbevölkerung. Das ist verschwindend gering, ne? Ein Tropfen in einem Meer. Aber hören wir Paulus an, hören wir die damaligen Christen und sagen, mir egal, ich gehe trotzdem. Auch wenn alle gegen uns sind, wir gehen unseren Weg. Wir halten fest. Und das ist, was Paulus hier sagt. Mein erster Punkt, in Versen 12 und 13. Er sagt, meine Situation ist kein Hindernisgrund gewesen für das Evangelium. Es ist nicht spannend, weil er war hier im Gefängnis. Ich meine, Paulus, du kannst dich nicht bewegen. Social Media gab's noch nicht, ne? So Texting, so ein paar Posts absetzen aus dem Gefängnis raus. So wie ich weiß, dürfen die das sowieso nicht im Gefängnis, ne? Meine Frau geht zum Besuchsdienst öfter mal ins Gefängnis, ne? Läuft dich! Aber wisst ihr was? Paulus dreht die Sache einfach rum und sagt, in Ermangelung der Möglichkeit, draußen auf die Straße zu predigen, dann predige ich halt meinen Wachen. Denn die können ja auch nicht weg. Die können nicht weglaufen, die müssen zuhören, weil sie müssen mich ja bewachen. Und dann heißt es hier, die ganzen Prätorianer, die König der kaiserliche Leibwache, also in manchen Übersetzungen stehen auch Prätorianer, deswegen vermutet man Rom, das war die kaiserliche Garde, die den Kaiser beschützt haben. Man könnte sagen, eine antike Secret Service. Ihr wisst schon, ne? Die Jungs in den Filmen immer damit, die immer alleine irgendwie den Präsidenten retten, weil alle anderen zu doof sind. So sowas waren die Prätorianer. Die konnten nicht weg. Und denen hat er das Evangelium verkündigt. Die haben alle kapiert, der ist nicht da, weil er ein Verbrechen begangen hat, sondern weil er diese Botschaft verkündet. Und das ist der erste Punkt. Paulus war in Gefangenschaft. Na und? Er hat sich nicht aufhalten lassen. Dann halt die, denen ich begegne. Wir mögen nicht in Gefangenschaft sein, in einem Gefängnis, aber vielleicht haben wir so andere Gefängnisse. Manchmal empfinden wir nämlich unsere Lebensumstände als etwas, was uns gefangen hält. Unsere Familiensituation, unsere Arbeitssituation, vielleicht Krankheit, Arbeitslosigkeit, Dinge, die uns einschränken oder zumindest die uns das Gefühl geben, nicht völlig frei zu sein. Kennst du was, jemand? Weißt du, wovon ich spreche? Dinge, die uns einschränken, wo wir nicht die völlige Freiheit haben und die uns versuchen zu sagen, du kannst nicht. Du bist nicht in der Lage. Wenn du mal ganz gesund bist oder wenn du mal genügend Geld hast oder wenn die Familiensituation sich geregelt hat, dann kannst du ja. Was Paulus sagt, ist, vergiss es. Das wird nie kommen, denn es wird immer irgendwas sein. Dieses Leben ist nicht perfekt. Schon gemerkt? Mist. Es gibt so ein paar unter uns, die lieben Perfektion und arbeiten daran und werden immer scheitern in dieser Welt. Preis dem Herrn, das kommt, die zukünftige Welt. Da dürfen die Menschen nicht mehr ran, deswegen wird sie perfekt sein. Also wisst ja, ne? Sobald ihr eine perfekte Gemeinde gefunden habt, schließt euch nicht an, denn dann wäre es ihr Ende. Wir sind nicht perfekt. Unsere Umstände sind nicht perfekt. Aber wir wollen mit Paulus sagen, das soll uns nicht aufhalten. Glaubst du, dass dein Zeugnis weniger wert ist, bloß weil du krank bist? Oder ist es vielleicht sogar viel stärker wert, was du in dieser Situation glaubst an Gott, du vertraust ihm. Ich glaube, dass manche unserer Situationen, wenn Menschen davon wissen, diesem Zeugnis sogar einen Buß geben, weil sie überzeugend sind. Wer will schon von jemand etwas lernen, der scheint perfekt zu sein, dem alles gelingt, ne, der nur Erfolge erzielt? Da sage ich, mein Leben ist nicht so. Aber ich kann von demjenigen lernen, der in ähnlichen Schuhen läuft wie ich, der mit ähnlichen Herausforderungen kämpft wie ich. Und du sagst, was? Und du glaubst? Ja, ich glaube. Und das hilft mir in meiner Situation. Ich bin nie allein. Ich weiß trotzdem, dass Gott gut ist. Ne? Ich singe es nicht nur, ich weiß es. Ich bin in seiner Hand. Auch sowas haben wir, glaube ich, heute Morgen gesungen. Wie schön ist es zu wissen, in mancher Situation, oder? Halleluja, was für ein Geschenk ist unser Glaube. Und das wollen wir nicht einfach nur für uns festhalten. Das geben wir jedem, der es haben möchte. Paulus sagt, egal in welchem Gefängnis du bist, lass dich nicht beschneiden. Lass dich nicht aufhalten. Bleib dran. Teile das, was du hast. Denn im Teilen vervielfältigt sich's. Das Zweite, was er sagt, meine Situation hat nicht nur dem direkten Evangelium geholfen, sondern auch anderen, die davon gehört haben. Die Brüder im Umfeld sind dadurch ermutigt worden und haben dann auf einmal angefangen, und nicht nur die Brüder, auch die Schwestern, haben angefangen, mit mehr Mut das Evangelium zu verteilen, zu weiterzugeben. Das heißt, das Zeugnis, das Vorbild von Paulus, habe ich gesagt, wenn der das im Gefängnis kann, dann kann ich das auch. Warum nicht? Und ich glaube, wir sollen voneinander lernen, uns einander ermutigen. Deswegen glaube ich, dass das so wichtig ist, dass wir uns gegenseitig davon berichten, was Gott in unserem Leben tut. Und oft, ich glaube, zwei Dinge sind die Gegner davon. Zum einen, dass wir es wieder vergessen. Zu schnell. Deswegen teile es gleich, wenn du was erlebst. Erzähl es irgendjemand. Oder dass wir denken, ach, das ist zu klein. Und wir sind beeindruckt von den riesen Zeugnissen, die wir von irgendjemand hören. Die großen Geschichten, denken, ja, was ich erlebe, ist nur Kleinigkeit. Aber wisst ihr, dass die allermeisten Menschen und fast alle von uns eigentlich nur Kleinigkeiten erleben? Dass das unser Leben ist? Dass das ist genau, wo wir unterwegs sind? Und dass es deswegen wichtig ist, gerade darin immer wieder Ermutigung zu finden, zu sagen, was, du hast gebetet, ist das passiert? Ja, dann das nächste Mal bete ich auch. Was weiß ich, für einen freien Parkplatz oder, ihr wisst schon, so Zeugs, was einem echt den Tag verschönern kann. Wenn du da rumkurst, du kriegst keinen Parkplatz, ne, und dann betest du und auf einmal fährt einer raus direkt vor dir und du denkst, Zufall? Nein, ich weiß, Gott kümmert sich. Erzähl davon, ermutigt einander, lass uns darüber offen sein, das tut so gut. Und warte nicht auf das große Bang, das kommt. Manchmal gibt es so Geschichten und die sind begeisternd, aber die schreibt man dann den Gemeindebrief. Teilt mehr von dem, was ihr lebt, denn es ermutigt die anderen. Gott lebt. Gott lebt in uns. Und drittens, jetzt kommt ein bisschen der interessante Abschnitt. Habt ihr den bemerkt? Auf einmal fängt Paulus an, davon zu reden, dass es Leute gibt, die das Evangelium zwar verkündigen, aber mit falschen Motiven, mit schlechten Nebenabsichten. Als ob sie dem Paulus sogar eins auswischen möchten. Sie verkünden mit dem immer dem Nebensatz, ja, wir verkünden das Evangelium, was Paulus da tut. Guck doch mal, vielleicht ist er zu Recht im Gefängnis. Who knows, wer weiß. Paulus kriegt das mit, das betrübt ihn. Lass es mich mal so nennen, ich habe da ein Weilchen drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, was, Paulus, willst du uns damit eigentlich sagen? Bis mir klar wurde, das ist genau das, womit ich als Pastor so viele Jahre, was bin ich jetzt, 30 Jahre lang Pastor, immer wieder zu kämpfen hatte, aber vielleicht selber ab und zu mitgemacht habe, dass wir oft zu viel miteinander beschäftigt sind. Manchmal sind es so Kleinigkeiten, so die Beschwerden. Ich nenne das so die geschwisterlichen Störgeräusche. Jetzt hoffe ich, der Übersetzungsdienst, dass ihr das übersetzen könnt. Die geschwisterlichen Störgeräusche. Falsche Frequenzen. Letzt habe ich die Nachricht bekommen, ja, jemand gefällt unser Gemeindeartikel, Leitartikel nicht, den schreiben wir nicht richtig. Da habe ich mich zuerst geärgert, was soll das? Dann war die nächste, schreib du ihn doch. Leider anonym mal wieder. Ne? Jemand hat jemand was gesagt und dann krieg ich so einen Hals. Kann man sowas auch übersetzen? So einen Hals? Und dann denke ich, ja, das gehört oft damit dazu und traure darüber und bete, dass wir verstehen, dass wir nicht hier sind, uns gegenseitig zu kommentieren. Weil das ist einfach, kostet nicht viel und bringt nichts. Sorry, aber. Ne? Jeder von uns beobachtet dieses, jenes und es gefällt mir nicht, wie die Stühle gestellt sind. Übrigens, dann müssten wir mal wieder einen neuen Sitzbezug drauf. Eine gute, ich muss gar nicht vom Thema Stühle weggehen, um 87 Themen aufzumachen. Wir diskutieren über die Farbe des Teppichs und dann denke ich, Leute, hat Christus uns dafür berufen? Er sagt, geht hin in alle Welt und klärt das mit der Farbe der Stühle. Mit der Sitzordnung in der Gemeinde. Was für Klamotten wir anziehen sollen. Verstehen wir, wie nebensächlich diese Dinge sind, an denen wir uns oft aufhalten. Und wir uns wieder neu orientieren, reorientieren müssen. Sagen, worum geht es eigentlich? Was ist das Zentrum dessen? Achtet da auf euer Herz, dass wir uns nicht zu viel miteinander beschäftigen. Es gibt da jemanden, der das gerne hat. Wenn wir miteinander beschäftigt sind, dann beschäftigen wir uns nicht mit dieser Welt da. Mit den Menschen, die Christus noch nicht kennen, oder? Wir ärgern uns genügend gegenseitig, sodass unsere Emotionen, unsere Kraft, unsere Energie, unsere Zeit mit sowas aufgebraucht wird. Und wir aus dem Auge verlieren, wofür Christus uns gesandt hat. Ich glaube, ihr wisst ganz genau, wovon ich rede. Wenn ihr eine normale Gemeinde seid. Und nicht schon das vollkommene Jerusalem, das vom Himmel heruntergekommen ist. Da wird es das nicht mehr geben. Halleluja. Da möchte ich Pastor sein. Das Blöde ist, da brauchen sie keine Pastoren mehr. Da darf ich einfach nur Nachfolger Jesu sein, Kind Gottes. Lasst uns darauf achten. Ich glaube, dass wir vor allem eines brauchen, mehr Gelassenheit. Und zu unterscheiden Vermögen, was wirklich wichtig ist und was nebensächlich ist. Ich gebe zu, ich bin da auch am Üben. Ich kann mich über viel aufregen. Ihr wisst ja, ne? Man kann sich den ganzen Tag aufregen. Aber man ist nicht dazu verpflichtet. Und ich möchte mehr Gelassenheit lernen und immer wieder neu fokussieren. Deswegen der letzte Punkt. Was tut's? Übersetzt Menge. Was soll's? Hauptsache, das Evangelium wird verkündet. Die Hauptsache ist, dass die Botschaft von Jesus Christus zu den Menschen kommt, die sie nicht kennen. Und die Distanz ist viel weiter geworden in der Zwischenzeit, als sie noch vor 10, 20 Jahren waren. Leute sind nicht mehr sozialisiert mit dem Christentum. Die, wenn du ihn von Jesus anfängst, sagst, kenne ich nicht, habe ich noch kein Bier mitgetrunken. Die kennen diese Geschichten aus der Bibel nicht. Die wissen nicht, worum es geht. Aber wisst ihr was? Die Menschen damals bei den ersten Christen hatten auch keine Ahnung. Selbe Situation, das macht mir Mut. Die haben eine weltweite Bewegung losgetreten. 0,004%, die haben eine weltweite Bewegung losgetreten. Weil sie mutig waren, dran geblieben sind und der Heilige Geist sie empowert hat. Wenn die das können, können wir das auch. Oder? Halleluja. Wir müssen entschlossen bleiben. Wir müssen uns wieder klar machen, was ist wichtig. Und es ist nicht eine Sache vom Pastor und dem Staff, sondern von jedem Einzelnen von uns. Weil du kommst zu Plätzen, wo kein anderer hinkommt. Du triffst Menschen, die kein anderer von uns trifft. Und ich möchte aufhören, schlecht darüber zu denken, dass es mir peinlich ist, was sagen die, wenn die mich nicht mögen. Sondern ich will sagen, was tut's? Egal. Hauptsache die gute Botschaft. Kommt an die Menschen. Denn wenn wir das erleben, so wie das vor einer Woche war, wenn Menschen sich zu Christus bekennen, das erfüllt doch unsere Herzen mit Freude, oder? Ist das nicht toll? Und die Engel im Himmel sind übernächtig, weil sie Dauerparty gefeiert haben. Die sind permanent am Feiern, weil jemand zu Christus sich bekehrt. Lasst mich zum Schluss nochmal und ihr könnt euch bereit machen, nochmal die Stelle lesen, diesmal aus einer anderen Übersetzung, die kennt ihr wahrscheinlich, die Volksbibel. Um einfach das nochmal mit anderen Worten zu hören. Überschrieben ist es mit, jeder soll hören, wie mega es ist, mit Jesus zu leben. Freunde, ihr sollt wissen, dass meine Untersuchungshaft sich letztendlich als echte Chance herausgestellt hat, von Jesus zu erzählen. Dass ich hier im Knast festsitze, nur weil ich auf Jesus vertraue, ist inzwischen den Römern, die mich gefangen halten, und auch allen anderen hier klar geworden. Außerdem haben dadurch, dass ich hier festsitze, irgendwie viele Christen neuen Mut und neue Hoffnung bekommen. Viele treten jetzt noch radikaler in der Öffentlichkeit für Jesus auf und reden überall von der Sache mit Gott, ohne Angst dabei zu haben. Es gibt auch ein paar Leute, die das mit nicht so guten Motiven machen. Einige tun es, weil sie neidisch sind und mir eine erfolgreiche Missionsarbeit einfach nicht gönnen. Andere tun das aber mit einer voll guten Einstellung. Die tun es nämlich aus Liebe, weil sie wissen, dass ich gerade nicht kann, weil ich für meinen Glauben verhaftet worden bin und hier festsitze. Die anderen machen das aber vor allem, weil sie die großen Helden sein wollen. Sie wollen mir beweisen, dass sie es besser können als ich. Sie sind nicht gerade und wollen mich nur traurig machen. Ist mir aber letztendlich total egal. Hauptsache, es wird von Jesus Christus erzählt. Was dann passiert, ob aus guten Motiven oder nur, um mal eine schöne Geschichte vom Stapel zu lassen, ist mir wurscht. Ich möchte bloß, dass jeder davon hört, wer Jesus Christus überhaupt ist. Darüber freue ich mich. Und immer wenn das passiert, werde ich mich auch in Zukunft freuen. Amen. Amen.
Amen. Danke, Jochen, für das Wort und die Ermutigung. Wir wollen ein Lied singen und in diese Zeit